Felix Mendelssohn. Mehrere Episoden von vermutlich zerebralen Ereignissen, also Schlaganfällen, verursacht durch ein rupturiertes zerebrales Aneurysma und eine Subarachnoidalblutung. Zuletzt Delirium.
Das, Michael, das ist dann schon das Endstadium von Felix Mendelssohn. Er ist sehr jung gestorben, mit nur 38 Jahren. Dieses Ende durch einen Schlaganfall, sollte man da auch auf Vorerkrankungen schauen? Gab es die?
Also eigentlich ist mir nur von einer gesundheitlichen Störung bei Mendelssohn bekannt, die er schon seit der späten Jugend hatte. Ich hatte häufig Migräneanfälle und die spielen auch eine gewisse Rolle, wenn man sich überlegt, woran denn diese Schlaganfälle gelegen haben könnten.
Takt und Therapie, Krankheiten der großen Komponisten. Wir schauen auf diese Krankheiten, auf die Krankengeschichte dieser Komponisten und wir fragen uns, was wäre heute? Hätte man sie heute heilen können? Und wie würde diese Krankheit heute behandelt? Hätten sie heute überlebt? Vor allem, wie hat die Krankheit ihr Leben überschattet oder auch geprägt? Und vor allem auch, hat sie die Musik beeinflusst, die sie geschrieben haben? Unsere berühmten Komponisten sind Beethoven, Ravel, Paganini und jetzt Felix Mendelssohn. Wir, das sind Dr. Michael Jelden, Arzt und Musiker, und ich, Ines Pasch, Autorin und Redakteurin bei SWR Kultur. Michael, du als Geiger, wie erlebst du die Musik von Felix Mendelssohn? Das ist ja vielleicht die bessere Visitenkarte, als wenn man über sein Leben erzählt.
Also ich erinnere mich, als ich ein Kind war, fand ich Mendelssohn das Violinkonzert sehr schön, besonders den Anfang. Aber ansonsten fand ich Mendelssohn immer so ein bisschen, ach ja, puh, weiß nicht so genau. Aber mit der zunehmenden Reife habe ich immer mehr Mendelssohns Musik bewundern gelernt. Das ist so eine unglaubliche Leichtigkeit, da ist so viel Herz drin. Das fließt so natürlich, das ist gar nicht gewollt, das ist nicht aufgesetzt, nicht gestelzt. Das ist himmlisch, das ist absolut fantastisch. Was für ein Geschenk des Himmels, dass jemand mit so wenig Lebensjahren so in so einer Geschwindigkeit so vieles, so wundervolle Sachen komponieren konnte. Und es ergreift einen ja bis heute, einfach nur die Lieder ohne Worte für Klavier oder die Sinfonien. Da passt jeder Ton, da stimmt alles. Das alles ist da, wo es sein muss und nichts zu viel, nichts zu wenig vollendet.
Wunderbar. Und so hat er auch gelebt, also als Kind reicher Eltern, sorgenfrei, also ein echter Glücksmensch. Aber die Familie Mendelssohn trägt ein schweres Erbe, diese Disposition zu Schlaganfällen. Ist die genetisch verankert bei den Mendelssohns?
Ja, es ist schon hochverdächtig, wenn ich das mal aufzählen darf. Der Großvater Moses Mendelssohn ist am Schlaganfall gestorben. Der Vater ist am Schlaganfall gestorben, nachdem er durch einen anderen Schlaganfall erblindet war. Seine Schwester Fanny ist an einem Schlaganfall gestorben. Seine andere Schwester Rebecca ist ebenfalls durch einen Schlaganfall gestorben. Die Mutter ist nach kurzem Unwohlsein verstorben, wo man nichts berichtet hat, ob das sich auch an einen Schlaganfall anlehnte oder nicht. Die anderen weiteren Verwandten, die sind erst im hohen Alter gestorben. Also gerade diese Vaterlinie, da ist schon hochverdächtig auf ein genetisches Geschehen.
Und wie ist das heute? Also wenn man jetzt heute mal wegen sowas weiß, dann würde wahrscheinlich sowas sehr vorausschauend irgendwie versucht werden zu behandeln, dass jemand überhaupt gar nicht erst Risikofaktor wird.
Man würde in so einem Fall die Familiengeschichte erheben, einen Stammbaum zeichnen und einzeichnen, wer ist betroffen. Darauf würde man Hinweise bekommen, was es für eine Vererbungsmethode ist, ob das dominante, autosomale, X-chromosomale oder rezessive Vererbung ist. Und dann würde man eine humangenetische Untersuchung anschließen, um eben das individuelle Risiko des Patienten einordnen zu können. Wie zum Beispiel bei dem vererblichen Brustkrebs, wo es diese beiden BRCA1 und 2 Mutationen gibt. Wenn ich weiß, meine Mutter, meine Cousine, meine Tante hatten Brustkrebs im frühen Alter mit 20, 30 Jahren, dann ist es hochverdächtig und dann macht man auch beim Gesunden bereits eine Untersuchung und schaut, dass, ob eben ein Risiko da ist. Wenn man dann weiß, dann muss ich viel screenen, früh screenen, oft screenen, um eben einen entstehenden Tumor entdecken zu können und ihn dann eben entsprechend behandeln zu können. Weil auch heute ist es noch so, Tumorerkrankungen kann man im Prinzip gut behandeln, wenn man sie früh erkennt. Wenn man sie aber erst an ihren Symptomen erkennt, ist meistens zu spät.
Weiß man denn, ob Mendelssohn ein Bewusstsein dafür hatte, was da in seiner Familie an Erbgut transportiert wird?
Ob er wusste, dass da eine Disposition bestehen könnte, kann man eigentlich schon vermuten, wenn es sich so häuft, Großvater, Vater, dann die Schwester, spätestens da haben bei ihm wahrscheinlich die Alarmglocken geläutet. Das hat ihn auch sehr, sehr, sehr mitgenommen, der Tod seiner über alles geliebten Schwester Fanny. Was man heute hätte machen können, steht natürlich auf einem ganz anderen Papier. Damals hat es ihm wahrscheinlich einfach Angst gemacht.
Sagte man früher auch schon Schlaganfall oder hatte das einen anderen Begriff?
Ja, es gab die Begriffe Nervenschlag, Gehirnschlag, aber letzten Endes ist es das, was man heute als Schlaganfall bezeichnet. Auch da schon das Wort Schlag. Warum? Weil es eben Ereignisse sind, die wirklich schlagartig eintreten.
1847 ist Mendelssohn gestorben, im Alter von 38 Jahren. Wann kamen denn bei ihm die ersten Hinweise auf diese Erkrankung?
Also die erste mir bekannte Episode, die so schlaganfallähnlich war, ist ein Unfall beim Schwimmen im Rhein gewesen. Da ist er plötzlich zusammengebrochen beim Baden, wurde dann von Freunden rausgezogen, hat sich davon wieder erholt, aber das kann möglicherweise ein Vorbote gewesen sein. Später hat er dann immer wieder so Schwächeereignisse gehabt. Er hat selber so gesagt, er glaubt, ihn holt da etwas ein. Teilweise hatte er auch seine Migräneanfälle. Migräne kann sich ja auch Schlaganfall ähnlich äußern. Gerade die Aura-Migräne. Und er hat ja auch immer sehr viel gearbeitet, dann immer phasengroße Erschöpfung gehabt. Und in erschöpften Phasen ist eine Migräne natürlich doppelt schlimm. Und wenn es eine Aura-Migräne ist, dann äußert die sich auch manchmal sehr ungewöhnlich. Also 50% aller Migränepatienten haben keine Kopfschmerzen, sondern nur neurologische Symptome. Bekannt ist zum Beispiel dieses Mückensehen, le mouche volant, oder auch Bauchschmerzen, Übelkeit. Aber ich kenne Patienten mit Halbseitenlähmung und motorischer Aphasie im Migräneanfall.
Es gibt ein Zitat von einem Freund aus Mendelssohns letzten Wochen, aber da klingt auch schon ein bisschen was durch von früheren Problemen.
Nach seiner Rückkehr nach Leipzig war er noch sehr ernst gestimmt. Jedoch gab es auch Tage, wo er sehr heiter war. Bis ihn dann bei Frau Dr. Frege, nachdem sie ihm seine neuesten Lieder, die alle melancholischen Inhalts sind, vorgesungen hatte, das erste Unwohlsein befiel. Man machte anfänglich nicht viel daraus, obgleich die Symptome, eiskalte Hände und Füße, ausbleibender Puls, mehrstündiges Delirieren, allerdings bedenklich waren. Aber da er vor 7 Jahren hier schon einmal einen ähnlichen Anfall gehabt hatte, so befürchteten wir alle nichts Schlimmes. Nach einigen Tagen sah ich ihn, fand ihn wieder munter. Jedoch sagte er mir, es ist mir so, als ob mir jemand auflauerte, der sagte, halt, nicht weiter.
Eiskalte Hände und Füße, ausbleibender Puls, mehrstündiges Delirieren. Worauf deutet das genau hin?
Also es gibt eigentlich 3 relativ plausible Theorien für die Symptomatik und dann auch die Todesursache von Mendelssohn. Die erste, das ist einfach eine Fehlbildung von Blutgefäßen im Gehirn, also eine arteriöse Malformation im Gehirn, durch die eben Angiome, also kleine, sagen wir mal, Tumore aus kleinen Arterien entstehen. Oder auch Aneurysmata, also Aussackungen mit einer schwachen Wand. Wenn die platzen, dann habe ich einen Schlaganfall. Ich halte diese Theorie eigentlich für die am wenigsten plausible, weil er hatte ja Schlaganfall-ähnliche Ereignisse schon früher. Und ein Schlaganfall, der durch ein geplatztes Blutgefäß im Gehirn entsteht, der bildet sich nicht zurück. Und er hat ja diese Schlaganfall-ähnlichen Episoden, die hat er ja weggesteckt und wurde wieder zu dem, der er vorher war. Dann gibt es eine zweite Theorie. Es gibt eine Gruppe von Bindegewebserkrankungen, die heißen Ehlers-Danlos-Syndrome. Da gibt es 13 Subtypen davon. Und einer davon ist einer der häufigsten, ist die sogenannte vaskuläre Form, also die Form, die die Blutgefäße betrifft. Die Bindegewebserkrankungen des Ehlers-Danlos-Syndroms führen dazu, dass eben die Wand der Gefäße instabil ist und dazu neigt, auszusacken und eben auch zu platzen. Schon durch eine temporäre Erweiterung von kleinen Blutgefäßen im Gehirn entstehen Symptome. Migräne ist ein Beispiel dafür. Das ist was, was sich natürlich auch an den Händen äußern kann, durch die Durchblutungsstörung. Könnte man heute genetisch nachweisen. Behandeln könnte man es auch heute nicht. Und dann gibt es eine dritte Theorie, und die finde ich persönlich die plausibelste. Das ist eine genetische Erkrankung, die CADASIL-Syndrom heißt. CADASIL ist ein Akronym und steht für zerebrale autosomal dominante Arteriopathie mit subkortikalen Infarkten und Leukenzephalopathie. CADASIL spricht sich besser aus, oder?
Ja, kannst du mal aufschlüsseln, was das genau ist?
Das ist eine Erkrankung, die führt zu migräneartigen Episoden, die ist vererbt, also die hat man, das hat man schon immer, mit der wird man groß. Und es kommt eben auch zu Schlaganfall-ähnlichen Episoden und auch die hat Mendelssohn ja gehabt. Und es gibt, die Erkrankung ist relativ selten, irgendwie 10 oder 5 von 100.000 Menschen haben das, nur gehört zu den sehr seltenen Erkrankungen. Und sie fällt eben durch diese migräneartigen Episoden am Anfang auf und dann gibt es eben im zweiten Schritt eben Schlaganfall-ähnliche Episoden. Und natürlich kann man an so einem Schlaganfall jederzeit auch versterben. Und da die ganze Familie ähnliche Krankheitsgeschichte hat, halte ich das eigentlich für das plausibelste Erkrankungsbild.
Am Anfang haben wir noch einen Begriff gehört, den ich auch ehrlich gesagt gar nicht kannte. Subarachnoidalblutung. Was ist das denn eigentlich?
Das Hirn wird umschlossen von 3 Schichten von Hirnhäuten. Da haben wir einmal erstmal die Dura Mater, harte Mutter auf Deutsch. Eine relativ feste Haut, darunter die Pia Mater, die weiche Mutter. Und ganz darunter liegt das ganz dünnes, aber sehr gut durchblutetes Häutchen direkt dem Hirn auf, die Arachnoidea oder die Spinnengewebshaut. Und in dieser Haut laufen viele Venen und Arterien, hauptsächlich Arterien. Und wenn die platzen, dann fließt Blut eben aus. Da ist Blut an der Stelle, wo kein Platz ist, weil unten drunter ist Gehirn, oben drüber ist Schädelknochen und das führt eben zu Druck aufs Gehirn. Und das geht relativ schnell, weil es eben arterielle Blutungen sind und die führen eben zum schlaganfallähnlichen Symptomatik, zum sogenannten Vernichtungskopfschmerz und führen letzten Endes zum Tode, es sei denn, der Patient wird trepaniert. Trepaniert heißt, ich bohre ein Loch in die Schädeldecke und helfe der Blutung eben abzufließen.
Das würde man heute machen und konnte man aber damals noch nicht.
Trepaniert haben schon die alten Ägypter.
Ah, okay.
Aber ich glaube, dass sie für eine Subarachnoidalblutung zu langsam waren, die alten Ägypter. Bei Mendelssohn weiß man eben nicht, ob es wirklich das war. Das ist so die klassische Theorie. Schlaganfall, ähnliche Symptomatik durch eine Subarachnoidalblutung. Die Frage, warum? Möglicherweise eben dieses vaskuläre Ehlers-Danlos-Syndrom, was dazu prädisponiert. Man kann es nicht nachweisen. Ehlers-Danlos und Kardasil könnte man heute genetisch untersuchen. Mendelssohn liegt in Berlin-Kreuzberg auf einem Friedhof begraben. Man könnte möglicherweise genetisches Material sichern, um das aufzuklären. Vielleicht wird es eines Tages gemacht.
Wenn man nochmal zurückschaut auf diese ersten Anzeichen, also das Baden im Rhein 1840, also 7 Jahre vor seinem Tod, als er dann die ersten Anzeichen auch bei sich gespürt hat von diesen Erkrankungen. Die Frage ist, wie hat dieses Erlebnis denn sich bei ihm psychisch ausgewirkt? Gab es vielleicht einen Beleg von Angstzuständen, Depressionen? Das wird ja gar nicht zu diesem Glücksmensch-Bild passen, das man so von ihm hat. Hat er geahnt, dass er was Schlimmes hat?
Ja, irgendwie passt es ja doch. Diese Lichtgestalt, ins Glück geboren, dann noch mit allen seinen Talenten Glück gehabt und dann kommt ein dunkler Schatten. Wir haben es ja vorhin in diesem Zitat gehört. Ich habe das Gefühl, da kommt was, was mich einholen möchte. Es ist schon sehr dramatisch, gell?
Interessanterweise hat er ja in der Zeit, also gerade als diese ersten Anzeichen waren, 1840, eines seiner wunderbarsten geistlichen Werke geschrieben, sein Oratorium Elias, also fast schon wirklich jenseitig schön. Schreibt Mendelssohn sein Elias, danach wird er noch 7 Jahre leben. Aber einige Monate vorher stirbt seine sehr geliebte Schwester Fanny, auch an einem Hirnschlag. Du hast es eben schon erwähnt, Michael. Es heißt immer, der Schock sei enorm groß gewesen und das habe auch zu seinem Tod geführt. Gibt es da wirklich einen kausalen Zusammenhang, kann man das sagen?
Gestorben an gebrochenem Herzen hört man natürlich immer wieder. Es gibt das sogenannte Broken Heart Syndrom tatsächlich, also als kardiologisches Krankheitsbild. Aber wir wissen ja eigentlich, dass er nicht an einer Herzerkrankung verstorben ist, sondern dass es was Neurologisches war.
Also Broken Heart Syndrom ist auch wirklich eine Erkrankung des Herzens dann und setzt nicht irgendwelche anderen Symptome dann in Gang. Nee,
strukturelle Veränderung des Herzens, die aber plötzlich eintreten kann und an der man auch versterben kann. Aber Mendelssohn, das ist was Neurologisches gewesen. Also auch die damaligen Ärzte haben ja berichtet, hier Nervenschlag, Gehirnschlag. Und schon die Familiengeschichte ist eben wirklich hochverdächtig, auch dass es auch bei ihm war. Natürlich der Tod seiner Schwester eben an den Krankheiten, an denen Vater und Großvater verstorben sind, haben bei ihm sicher ganz dunkle Erinnerungen geweckt.
Aber man könnte nicht sagen, dass das irgendwie die Krankheit mit ausgelöst hat. Das wäre dann zu weit gegriffen.
Das denke ich nicht, weil gerade Ehlers-Danlos und auch Kardasil, das sind genetische Erkrankungen, die werden nicht ausgelöst durch ein Ereignis. Und auch eine spontane Subarachnoidalblutung würde nicht durch so ein Ereignis ausgelöst werden. Die werden typischerweise durch Traumata ausgelöst. Schlag auf den Kopf, Sturz auf den Kopf.
Dann Mendelssohns eigenes Ende. Hören wir mal einen Freund, der uns davon erzählt.
Die Ärzte Dr. Hammer, Hofrat Clarus und der Chirurg Walter waren abwechselnd um den Kranken. Der Zudrang der Nachfragenden aller Klassen war außerordentlich. Das von Schleinitz geschriebene Bulletin erklärte seinen hoffnungslosen Zustand. Meine Frau und ich, die Doktorin Frege und ihr Mann, David, Rietz und vor allem Schleinitz, blieben angstvoll in seiner Nähe. Die einzigen muteinflößenden Worte der Ärzte lauteten: Wenn er nicht noch einen neuen Anfall von Nerven- oder Lungenschlag bekommt, könnte die scheinbare Ruhe zu einer glücklichen Wendung, zu seiner Rettung führen. Aber diese Ruhe war das Abnehmen seiner physischen Kräfte. Von 2 Uhr nachmittags an, wo eine Wiederholung des Schlaganfalls von gestern um dieselbe Stunde zu befürchten war, fing seine Bewusstlosigkeit an. Alle feineren Organe und geistigen Kräfte waren erschöpft. Er lag ruhig, laut und schwer atmend. Abends waren wir schon lautlos um sein Bett versammelt. Sein engelhaft ruhiges Antlitz trug den Stempel seiner unsterblichen Seele. Seine Cäcilie trug das zentnerschwere Gesicht ihres Schmerzes heldenmütig.
Nerven- oder Lungenschlag. Bei diesen beiden Begriffen habe ich ein bisschen gestutzt, Michael. Was ist das? Was ist damit gemeint?
Lungenschlag ist sehr wahrscheinlich ein historischer Begriff für eine Lungenarterienembolie. Das ist eine Erkrankung, die dadurch entsteht, dass ein Blutgerinnsel in der Lungenstrombahn stecken bleibt. Ähnlich wie beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall durch eine Embolie. Nervenschlag ist historisch für Schlaganfall. Mhm. Gerade diese zwei hintereinander stattgehabten Schlaganfälle oder schlaganfallähnlichen Episoden machen meiner Ansicht nach schon diese Subarachnoidalblutung fast unmöglich, weil das eben nicht sistiert, also zurückgeht von Symptomatik und dann neu auftritt. Da blutet ja was und das blutet weiter und deswegen fängt das an mit einem Vernichtungskopfschmerz, meistens eben auch gekoppelt mit einem traumatischen Ereignis, also Unfallsturz, und wird dann schlechter. Es gibt ja noch andere kleine Theorien, die es da gibt, zum Beispiel, dass diese Erkrankungen oder diese schlaganfallähnlichen Episoden durch einen chronischen Bluthochdruck ausgelöst worden sein könnten. Und so eine hypertone Krise, also eine Blutdruckkrise, kann sich schon mal schlaganfallähnlich äußern. Seine Schwester hat häufig Nasenbluten gehabt. Das kann Ausdruck von Bluthochdruck sein, kann aber auch Ausdruck einer Gefäßveränderung in der Nasenschleimhaut sein. Das kann man nicht wirklich klären, aber wenn diese Schlaganfälle durch den Bluthochdruck ausgelöst wären, dann hätte er eigentlich auch eine Bindegewebserkrankung haben müssen dazu.
Also im Grunde genommen kann man sagen, auch heute hätte man ihm in diesem letzten Stadium kaum noch helfen können, oder?
Also bei dem Ehlers-Danlos-Syndrom gibt es keine therapeutische Option, weil da das Bindegewebe einfach nicht gut gebildet wird. Das ist eine Bindegewebsbildungsstörung. Kollagene werden da nicht korrekt eingebaut oder gebildet. Beim Kardasil-Syndrom gibt es auch keine Therapie heute. Bluthochdruck, selbstverständlich, kann man wunderbar perfekt einstellen. Gut eingestellte Patienten haben eine normale Lebenserwartung, normale Lebensqualität. Subarachnoidalblutungen kann man auch absolut therapieren. Wenn der Patient früh genug ins Krankenhaus kommt, dann wird die Blutung, also das was da blutet. Diese Menge an Blut wird einfach abgeleitet und dann hat der Patient gute Chance auf eine gute Wiederherstellung. Teils hätte man es heute gut behandeln können, teils nicht. Man müsste halt wissen, was es genau war.
Mhm. Weiß man eigentlich, warum diese Leiche nie untersucht wurde?
Das habe ich auch gefragt. Wir haben ja DNA-Untersuchungen von Mammuts und von Neandertalern und von der Jan-Maya-Kultur. Warum nicht von Mendelssohn? Nee, das weiß ich nicht.
Würde vielleicht nochmal den Blick auf sein Leben und auf sein Werk verändern, wer weiß, vielleicht?
Es wäre spannend, ich würde es wirklich gerne lesen.
Michael, als Fazit, was würdest du sagen? Sollte man bei Mendelssohn seine letzten 7 Jahre vielleicht auch ein bisschen mehr in den Blick nehmen? Seine schwere Erkrankung, die er da auch schon wahrgenommen hat, ist sie vielleicht relevant für unseren Blick auf ihn, auf sein Werk?
Da er ja selbst den Eindruck hatte, etwas läuft hinter ihm her und versucht ihn einzuholen, kann schon sein, dass er seine Schaffenskraft nochmal verdoppelt hat und versucht hat, noch mehr Bleibendes zu schaffen. Was er geschaffen hat, damit hat er die Menschheit wirklich großartig beschenkt. Ich bin mir sicher, dass das im Bewusstsein geschehen ist, dass da irgendwas dunkel am Horizont sich nähert.